Herzlich willkommen zur 436. Folge des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film Der Nachtmahr. Wir haben uns hier eingeschlossen in die Toilette von diesem Club und besprechen dort für euch den Film. Mit mir hier, sie wird gerade erwachsen, Claudia Nördinger.
Hallo.
Und der Mann, der sich selbst in die Zunge schneidet, das ist Robert Krüger.
Das kleine graue Monster, das da die Geräusche macht, ist dann wohl Stefan Giesbert. Das war ziemlich original.
Also klingt schon mal super, ich bin dabei.
Das war ganz schön nah dran eben. Ja, ist gut, danke, reicht.
Ich glaube, ich rede die ganze Folge jetzt so.
Nee, lass mal.
Nein, gut. Der Nachtmahr, worum ging's?
Der Nachtmahr ist ein, ja, das ist schwierig. Es ist ein Stück weit ein Coming-of-Age-Film, aber es ist auch ein seltsamer Film. Ich glaube, in der Genrebezeichnung in der IMDb steht auch Mystery mit drin. All das ist wahr, all das stimmt. Wir lernen kleines Mädchen ist falsch. Sie ist 17, glaube ich, oder wird gerade demnächst 18 oder so. Der Geburtstag ist dann irgendwann mitten im Film. Sie ist aus gutem Hause, lebt bei ihren Eltern da in ihrem schicken kleinen Kinderzimmer, irgendwo in Berlin, aber so ein Familienhaus, gut situiert, irgendwo scheinbar ein bisschen am Rand. Dann, sie hat Kumpels und spricht durchaus dem Partyleben zu. Man ist da also regelmäßig auf so Rave-Partys und auf irgendwelchen illegalen Pool-Partys irgendwo, wo man wahrscheinlich eigentlich gar nicht sein darf, aber dann doch da feiert mit extrem lauten Beats und mit Drogen auch reichlich. Sie ist da also voll drin, mit der Party-Crowd da richtig steil zu gehen.
Was hast du gerade gesagt?
Steil zu gehen.
Mit der Party-Crowd da richtig steil zu gehen. Geil,
oder? Guck mal, du hast doch jetzt gerade am Wochenende...
Stefan, ja? Du weißt doch, dass der Bob der von uns ist, der noch richtig...
Der Bob ist unten mit der Straße, ich sag's euch.
In touch mit der Jugendkultur hier ist.
Ja, aber hallo.
Ja, okay. Also ich rede jetzt mal weiter. Wie alt wurde ich geschätzt, Stefan, am Wochenende? Ja, das ist ein anderes Thema. Das machen wir jetzt nicht auf.
Doch, das sollten wir auch unbedingt nachher noch drüber reden.
Ja, aber nicht jetzt. Sie kommt dann eines Nachts nach Hause, war wieder auf irgendeiner Rave-Party. Da müssen wir auch gleich noch drüber reden, wie die inszeniert sind. Und dann beginnen etwas seltsame Dinge. Also sie sitzt in ihrem Zimmer und hört Geräusche aus, also ihr Zimmer ist unterm Dach und sie hört Geräusche aus dem Erdgeschoss und kann nicht zuordnen, ob das ihre Eltern sind, glaubt eigentlich nicht, dass es ihre Eltern sind. Und es sind so Geräusche, wie der Stefan sie ungefähr imitiert hat eben und ich auch in der Anmoderation. Und sie hat ein bisschen Angst und will, dass ihre Eltern nachgucken und widerwillig gucken die dann auch, da ist nichts und alles Quatsch. Und diese Geräusche kommen aber Nacht für Nacht wieder und irgendwann geht sie dann weiter erkunden und trifft ein kleines Monster. Und dieses kleine Monster, ein kleines graues Viech,
ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Gollum mit einem anderen Mund.
Gollum, E.T. und irgend so ein Nacktmull. Also, es ist ein seltsames Monster halt. Und dieses Monster, und da muss ich jetzt dann auch langsam aufhören mit der Einführung, worum es in der Geschichte geht. Das Monster kann erstmal nur sie sehen. Das ändert sich möglicherweise gegen Ende des Films. Sie hat natürlich Angst davor, weil ich meine, trifft man nicht jeden Tag ein Monster in der Küche und dann irgendwann auch im Rest der Wohnung. Und das Monster redet nicht, sagt nichts, macht auch nicht viel. Und wenn man ein Gefühl für das Monster kriegen will, es basiert offensichtlich, jetzt heißt der Film Der Nachtmahr und es ist ja eine alte Sagenfigur, ein altes Fabelwesen. Ich glaube, im Deutschen heißt es eher Nachtalb. Aber wohl vom Nachtmahr kommt dann wohl auch das englische Wort Nightmare, also Albtraum. Das hängt alles irgendwie zusammen und da kann man dann auch vielleicht schon so ein bisschen erahnen, wo diese Geschichte hingeht oder was dieses was dieses Monster symbolisieren soll und was uns hier erzählt werden soll. Das ist alles nicht so durchsichtig. Dieser Film lässt sehr viel offen. Und ja, sie muss sich mit diesem Tier nun irgendwie arrangieren und darum geht der Film, wie sie damit klarkommt. Und was wir da interpretieren, das bleibt dann wohl uns überlassen. Stefan, was hat das Tier mit dir gemacht?
Das Tier. Als der Film losging, ja, dachte ich so, weiß nicht, ob ich sowas jetzt gucken will. Es fängt auch so ein bisschen horrormäßig an, so Teenie-Horror.
Ja, so
eine Party
es an,
und es passieren irgendwie komische Sachen und irgendwie, ja, vermeintlich sieht man eine Szene doppelt oder eine Wiederholung oder eine könnte so sein, könnte aber auch anders ablaufen oder irgendwie sowas. Also sehr unklar. Und dann hat er mich extrem gelangweilt, weil die ganze Zeit, also nicht gelangweilt, aber ja, ich mag es halt nicht, wenn so Horror- und Schockeffekte drohen. Das kam eine ganze Zeit lang. Und als dann dieses Vieh aufgetaucht ist, dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann hat er mich richtig gehabt. Irgendwie durch diese zweite Ebene, die der Film dadurch aufmacht. Also es ist dann halt, ja, natürlich ist es irgendwie so ein Mystery-Psycho-Horror. Aber ja, es ist nee,
also das Wort Horror gehört da überhaupt nicht rein, finde ich.
Nee, Horror ist nicht, aber ja, Mystery-Film. Ja, es droht, also ich finde, es drohte immer, dass es ein Horrorfilm wird. Weil diese ganzen Genre-Klischees waren halt so, ja, irgendwelche wilden Partys, ja, irgendwie man ist alleine, ja, es sind irgendwie Jugendliche und es ist so halblegal und ja, es ist irgendwie, es passieren Sachen, die nicht dahin gehören und die Musik baut sich auf und es droht, also für mich hat die ganze Zeit, also ich hatte die ganze Zeit diese Anspannung, dass jetzt gleich irgendwie ein Schockeffekt kommt. Kam nicht, hat mich jetzt auch nicht gestört, weil ich das eh nicht mag. Aber eben als dann diese zweite Coming-of-Age-Geschichte dazukommt, das fand ich richtig toll.
Also zum einen war der visuell...
Da hat er mich richtig gehabt.
Ja, also ich mich auch. Zum einen war der visuell teilweise sehr intensiv gemacht. Also im Vorspann steht ja irgendwie sowas drin, wie dieser Film enthält irgendwie, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, irgendwie sowas wie
Strobo-Blitzeffekte
und wenn man Epilepsie-Probleme hat. Aber das war so flapsig formuliert. Das war nicht diese Standardwarnung, die irgendwie ernst gemeint ist, sondern es war zwar dieselbe Warnung vor demselben Problem, aber es war so flapsig formuliert und dann dieser Film enthält binaurale Töne, die irgendwelche Anfälle auslösen können und noch irgendwas. Und dann stand, was auch immer, dieser Film sollte laut geguckt werden. Also die letzte Einblendung. Und dann denkst du so, was denn jetzt? Wollen sie mich ernsthaft warnen oder wollen sie mich verscheißern? Und dann geht es halt direkt mit so einer Rave-Party los, die extrem blitzig, wahnsinnig laut aufgenommen ist. Und auch vom Ton her, von der Audiomischung ist es ja oft so, dass wenn du in so einem Kinofilm irgendwie so eine Szene irgendwo in so einem Club hast, dann ist das so gemischt, dass du was die sprechen, doch noch gut verstehen kannst. Aber hier haben die sich so angeschrien und waren trotzdem so schlecht zu verstehen, dass du wirklich das Gefühl hattest, du bist da mitten mit drin und ist so richtig schwer zu verstehen, was die Leute da reden. Und das hat einen ja,
irgendwann
sehr reingezogen.
An einer Stelle haben sie es dann auch, genau, an einer Stelle haben sie es ja dann auch einfach untertitelt. Da haben sie einfach die Musik laufen lassen und man hat einfach nichts gehört. Die Musik lief volles Rohr, es waren ein paar so Atmogeräusche, irgendwie Schwimmbad oder sowas zu hören, aber sonst nichts. Und wenn die sich miteinander unterhalten hat, gab es halt einfach Untertitel, weil du konntest es einfach nicht verstehen.
Genau, und dann springt der Film halt, dann in den späteren Phasen oszillieren wir ja auch immer so zwischen, was erlebt sie in ihrer Wohnung, beziehungsweise in dem Haus ihrer Eltern, mit diesem Viech. Und was passiert möglicherweise in der Schule und dann wieder diese Partys, wo sie versucht auch so ein bisschen Zerstreuung zu finden, weil da taucht das Viech nicht auf. Aber natürlich merken ihre Mitschüler, dass sie irgendwie ein bisschen seltsam wird und so. Und dann sind wir da immer so hin und her und das ist halt so auch ein sehr intensiver Kontrast. Also sie sitzt dann oft alleine in ihrem Zimmer und zieht sich die Decke über den Kopf und es ist alles so nur im fahlen Licht des Fernsehers, wo sie wieder irgendeine Arte-Dokumentation guckt. Läuft da und dann wieder Party und wieder extrem dicke Beats und blitzende Strobos und so weiter. Also ist sehr intensiv inszeniert. Ich gebe dir recht, am Anfang diese Horrorfilm-Versatzstücke und man hatte halt so diese ganzen Klischees im Kopf, auch wie Horrorfilme dann so weitermachen. Du hast das sündige Mädchen, das irgendwie vielleicht viel zu jung ist, um auf solche Partys zu gehen, um solche Drogen zu nehmen, um irgendwas mit Jungs zu haben. Und üblicherweise wird die dem Klischee nach im Horrorfilm natürlich bestraft und am Ende von dem Monster gegessen. Das haben wir 100 Millionen Mal vorgelebt bekommen. Das muss immer so sein. Die Sündige ist immer die, die gefressen wird. Und mit all diesen Klischees bricht dieser Film. Das macht er alles nicht. A, gibt es keine Schockeffekte. B, ist das Monster eigentlich nicht bedrohlich. Also sobald es einmal da ist, hat man im Kino auch gemerkt, die Leute hatten eher so ein oh, so, weil es irgendwie ja auch so ein bisschen goldig aussah.
Das möchte ich auch haben.
Ja, und dann halt diese Frage, was verkörpert das Monster? Und das ist ganz klar gegen Ende des Films, wir sollen da schon interpretieren, wir sollen irgendwie versuchen, uns da ein Bild von zu machen, ist das irgendwie ein Teil ihrer Persönlichkeit, ist das ihre Sexualität, die aufkommt, ist es irgendwas anderes? Da kann man, glaube ich, viele mögliche Betrachtungsweisen finden, was einem das schlussendlich sagen möchte, oder vielleicht sagt es auch jedem was anderes. Der Regisseur lässt sich dazu nicht ein, der findet das betont lustig, dass die Leute da alle was anderes reininterpretieren können und äußert sich da nicht dazu. Aber vielleicht ist das auch genau richtig so, weil ich fand das wirklich ab dem Augenblick, wo klar war, dass ich nicht einen Schocker-Horror sehe, sondern dass ich hier was sehr viel behutsamer Inszeniertes anschaue, hat er mich gehabt, genauso wie du auch gesagt hast, dass er dich auch gehabt hat, und ab da fand ich ihn toll. Und die Eltern haben mich ein bisschen aufgeregt, die waren irgendwie für mich so doof dargestellt, die haben sich irgendwie unlogisch verhalten. Vielleicht ist das aber auch ihre Perspektive so ein bisschen, dass wir das so weil wir den Film ja aus ihrer Perspektive erzählt bekommen, dass das so das ist, wie sie ihre Eltern wahrnimmt quasi, dass die halt scheiße sind und sie nicht verstehen. Aber ja, wenn ich das so als Betrachter gucke und die Eltern, am Anfang kann ich sie sehr gut verstehen, dann passieren ein paar Dinge, über die ich jetzt nicht sprechen kann, und dann würde ich sagen, ab jetzt müssten die Eltern ihre Handlungsweise ändern, und das machen sie dann nicht. Und ab dem Augenblick hatte ich kein Verständnis mehr für die Eltern und dachte mir, was sind das für Arschidioten? Und das hat mich dann natürlich total auf ihre Seite gezogen, aber ich fand das irgendwie, das hat mich geärgert, dass hier Figuren total unlogische Dinge tun. Und hat aber der Sache keinen Abbruch getan, dass ich sage, der Film, der hatte was. Das war irgendwie, das war deutsches Kino, und wenn man auf dem Plakat liest, Wilson Gonzales Ochsenknecht, würde ich auch erstmal sagen, bleib mir bitte weit fort damit, das möchte ich nicht gucken müssen. Aber er stört das nicht weiter, er ist da drin in dem Film, er spielt die Rolle, die er spielt, spielt er okay. Und das ist deutsches Kino anders, als man es kennt. Und deshalb sollte man es vielleicht gesehen haben.
Für mich klingt das, ich weiß nicht, habe ich den mit dir gesehen, Bob, diesen dänischen Film, When Animals Dream? Vor
jetzt ungefähr muss ich überlegen.
100 Folgen oder sowas. Da geht es um Mädchen, die so eine eigenartige Krankheit hat, wo wir nicht so richtig wissen. Auch so Coming of Age und irgendwie so ein bisschen eigenartige Vorgänge bei ihr.
Ach, ist das der spielt irgendwo in Skandinavien in so einem Fischerdorf?
Ein dänischer Film, genau, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da irgendwie wirklich stilistische Ähnlichkeiten gibt oder so, aber es klingt ein bisschen so, als ob das so die beiden Filme irgendwie ganz interessante so Companion Pieces wären, wenn man sie zusammen nebeneinander anschaut oder sowas, dass da vielleicht ein paar Verwandtschaften gibt. Erinnerst du dich an den Film? Oder
ich erinnere mich dunkel. Ich hab gerade, ja, dänisches Fischerdorf, genau, ja, das ist der, den ich jetzt gerade im Kopf habe. Mit der Mutter, die irgendwie im Rollstuhl ist und dann...
genau, ja.
Aber der hatte ja durchaus so richtige Horrorelemente, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, das war ja so ein bisschen, darüber haben wir damals auch diskutiert, auch mit den Hörern, war ja so ein bisschen die Frage, wie man das liest eben. Also ob man sagt, der hat Horrorelemente, oder ich hatte eigentlich eher so Position vertreten, dass man das mehr oder weniger allegorisch lesen muss. Die Horrorelemente, für mich waren die eigentlich nicht wirklich welche, sondern eher symbolisch zu sehen oder so.
Ja, da bin ich einer Meinung mit dir möglicherweise, ohne mich jetzt zu präzise an den Film erinnern zu können, aber die Frage ist natürlich...
Du hast 5 Punkte gegeben.
Ja, nein, aber die Frage ist doch wahrscheinlich, was ich jetzt gleich sagen will, die Horrorelemente, wie die zu lesen sind, steht auf dem einen Blatt. Aber ja. Wenn ich es nicht mag, im Kino zu sitzen und von Schockeffekten und Splatter erschreckt zu werden, dann, wie ich die hinterher lese, weiß ich erst, nachdem ich erschreckt und gesplattert und gedingst wurde. Und wenn ich das nicht mag, dann mag ich das nicht.
Und, ja, das stimmt schon.
Hier ist der Film so, er droht das anfangs ein bisschen an, aber relativ schnell wird dann klar, er zieht es nicht durch. Und okay. Es gruselt ein kleines bisschen hier und da, aber es bleibt auf so einem Niveau und trotzdem kann man sich hinterher fragen, wie ist das zu lesen, was ist das für ein Monster, wo kommt es her, was macht das und so weiter.
Hm. Okay.
Aber es stimmt schon, von der seltsamen, von diesem Moment, wo man so, wir lernen ein Mädchen dabei kennen, die eher schüchtern ist und irgendwie so, ja, und dann passieren seltsame Dinge. Davon muss ich dir recht geben, das ist schon nicht unähnlich von der Sache her. Auch wenn es dann ganz, ganz anders weitergeht.
Okay, klingt auf jeden Fall ganz interessant.
Jo. Tja, punktemäßig, Stefan.
Doch, ich gebe 7,5 Punkte.
Okay. Verdammt, du hast mir genau meine Punkte weggenommen. Dann mache ich das auch. Klingt jetzt so, als hätten wir uns abgesprochen, aber nee, hatte ich auch im Kopf so. Wir waren uns letzte Woche schon einig. Was ist denn da los?
Die Kino-Zuschauer mochten den Film nicht so.
Nein?
Nee, gar nicht. Nee. Lies mal vor, Stefan, ich hab's gerade nicht offen.
3,15 Punkte hast du ausgerechnet.
Wow. Ja, wir sind auch rausgegangen und waren so, schmeißen wir bei hoch rein oder schmeißen wir bei mittel rein? Wir waren noch nicht so ganz entschieden. Irgendwie fanden wir den cool und der hatte was, aber wir hatten noch nicht so weit darüber nachgedacht. Und vielleicht hätten wir uns wieder geeinigt auf sowas wie einer bei Mitte und einer bei hoch, damit es im Schnitt dann die 7,5 sind, die wir jetzt auch vergeben haben. Und dann haben wir gesehen, wie die ganzen Leute alle bei schlecht, 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 schlecht. Und dann haben wir gedacht, nee, dann müssen wir beide bei oben reinwerfen, so geht das nicht.
Ah, okay, aber diese 3,15 sind wieder diese Punkte, die sich daraus ergeben, ob die Leute positiv oder negativ oder Mitte gewählt haben. Also das ist nicht wirklich eine Abstufungswertung, sondern ja,
das
okay.
Das ist meine patentiert und von dir höchstgradig angezweifelte Umrechnungsmethode, die ich nach wie vor beibehalte.
Die von der Literaturwissenschaftlerin angezweifelte mathematische Methode. Na gut, ja, weiß nicht, aber warum? Was meint ihr, warum kam der so schlecht an oder was war das Problem, was die Leute hatten?
Das kann ich ganz schlecht bewerten. Also ich glaube, der Film verstört halt. Diese ganze Interpretation, was dieses Monster bedeutet und so, da musst du dir halt deine eigenen Gedanken drüber machen. Der Film bietet dir einfach keine Lösungen an, was das soll. Er endet dann auch relativ, ein Stück weit versöhnlich fast, aber er endet halt ohne jegliche Erklärung. Und ich glaube, ganz viele Leute auch so ein bisschen, was man so, man schnappt ja dann nur so Gesprächsfetzen rechts und links auf. Aber es war halt so viel Verwirrung. Die Leute haben so, keine Ahnung, was mir das sagen wollte. Was wollte das denn? Was war das für ein Film? So die Stimmung ungefähr. Ja? Also die Leute haben einfach den Zugang da irgendwie nicht gefunden oder wussten nicht, was ihnen das sagen möchte und haben vielleicht am Anfang, wie es angefangen hat, dann auch irgendwie so einen Teenie-Slasher erwartet. Das haben sie dann nicht gekriegt und dann waren sie irgendwie verwirrt. So kam mir das vor. Ohne dass ich jetzt irgendwelche Interviews geführt hätte oder in die Köpfe der Leute gucken kann. Das wäre so meine naive Interpretation von außen, was die Leute gestört hat.
Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Ich denke, man muss sich halt einfach auf den Film irgendwie einlassen. Und wenn du jetzt einfach in die Sneak gehst und irgendeinen Film gucken willst und eigentlich nicht, am liebsten irgendwas Cooles, was demnächst im Kino kommt und worauf alle warten und du darfst schon vorab gucken und dann kriegst du halt und da muss man noch selber nachdenken und sich was überlegen und das ist ein offenes Ende und man muss diskutieren. Ach nee, ist ja alles blöd. Und außerdem ist deutsches Kino ist ja eh scheiße. Also, ohne da jemandem was unterstellen zu wollen, aber ich glaube auch, das ist ein Problem leider.
Ja, und es war halt nicht Jimmy Blue Ochsenknecht. Ich meine, ist klar, ne?
Der ist doch sowas von weg vom Fenster. Für den interessiert sich doch niemand mehr, oder?
Nur ein Scherz. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht.
Ich schon, aber ich glaube, der hat schon lange nichts mehr gerissen. Nicht mal bei Leuten, die sich für so jemand begeistern können.
Ich bin mal ein Fahrrad gefahren, das auch Jimmy Blue Ochsenknecht.
Wow.
Ja.
Das ist mal cool.
Der ist total hart,
Wobei
oder?
Wobei mich total schockiert, dass der Fahrrad fährt.
Nein, der ist Fahrrad gefahren für einen Film.
Ach so.
Ich weiß auch nicht mehr für welchen, für irgendeinen, ich sag jetzt wilde Kerle, ohne überhaupt zu wissen, ob das überhaupt richtig ist. Irgendein Kinderquatschfilm, Ermittlungsunfug. Und da ist er so ein cooles Fahrrad gefahren. So sieht aus quasi, wenn es ein Motorrad wäre, wäre es eine Harley. Aber es ist halt ein Fahrrad.
Ein Bonanza-Fahrrad.
So ein so ein Chopper-Fahrrad.
Oh, geil, sowas finde ich richtig cool. Ja.
Ja, und dieses Fahrrad ist danach dann in den Fundus eines Fahrradverleihs an der Nordseeküste übergegangen. Und ich habe das dann gemietet, weil das stand da und es sah cool aus und dann habe ich gesagt, ich will ich haben. Und dann habe ich das gemietet und dann hat man mir die Geschichte
erzählt. Oh, wow.
Und dann bin ich damit rumgefahren und stelle
fest. Die haben 20 Stück davon.
Nee, die hatten nur eins. Das war auch erst, war das weg und dann musste ich am nächsten Tag wiederkommen, weil es sollte dann irgendwie, oder das war reserviert oder irgendwie sowas und dann musste ich wiederkommen am anderen Tag und dann konnte ich es mieten. Und dann bin ich einen Tag damit rumgefahren, hatte fürchterliche Knieschmerzen, weil der Kerl offensichtlich sehr viel kleiner ist als ich. Und es ließ sich nicht so einstellen, dass ich damit sinnvoll fahren konnte, aber ich bin halt einen Tag damit rumgefahren.
Aber du sahst cool aus.
War irgendwie lustig.
Und das ist das Einzige, was zählt. Ja,
wahrscheinlich nicht, weil ich einfach viel zu groß war für dieses Fahrrad. Es ist alles so völlig...
Sah aus wie so ein Aff auf dem Schleifbein.
Ja, so keine Ahnung wohin mit meinen Beinen und alles fürchterlich wahrscheinlich. Aber im Urlaub, da macht man sich halt zum Obst, das ist dann schon...
Gute Geschichte.
Naja. Sehr, sehr schön, ja.
Schön. Gut.
Droge der Wahl. Herr Giesbert, mach ein Bier auf.
Ich mache ein Bier auf. Ich habe ein Bier aus München.
Was? Ich denke, wir sind noch bei Biere der Welt.
Ja, war
ein deutsches
das Bier? War in meiner Kiste drin. Da war Crew Republic Detox dabei.
Das passt ja. Wir kommen ja nachher noch dazu, warum wir heute detoxen müssen vielleicht. Hast du jetzt das Detox-Bier passend ausgewählt. Ich bin jetzt auch wieder dabei, nachdem ich 2 Wochen aussetzen musste. Ich habe ein Bier namens Tiger, da ist auch tatsächlich ein Tiger drauf. World Acclaimed Lager Beer, Award Championship, Gold Medal, London, bla. Jetzt muss ich gucken, wo das her ist. Verdammt, ich hätte es vielleicht vorher mal nachschauen sollen. Es wird auch wieder in München so gebraut.
Solange kann ich ja erzählen.
Born in the Heart of Asia. Das ist offensichtlich
ein Asiat. Das gibt es aber hier und dort auch. Also das habe ich auch schon mal getrunken, wo.
Ja, aber es ist irgendwie Asia, Pacific, irgendwas. Ja, es steht ja tatsächlich kein Land drauf, wo es herkommt, aber Asien halt so. Nun ja, mit dem Tiger drauf.
Naja, bestimmt auch Sumatra oder so.
Ja, genau. Das würde passen. Import.
Naja, bestimmt indonesisches Bier oder so.
Ja, vorne stehen alle möglichen Geneva und Paris und London, wo es überall seine Goldmedaillen, aber es steht nirgends, wo es wirklich herkommt. Stefan, Detox wirkt?
Ja, sehr lecker, sehr entspannt. Leicht ordentliche Bitternote, ordentliche Hopfennote. Sehr schön, gefällt mir außerordentlich gut. Und es ist schön leicht mit 2,5%, nee, 3,4%. Das kann man auch gut mal so wegschlürfen.
Ja, das hier ist typisch Lagerbier. Bisschen dünner Körper, aber eine angenehme Bitternis. Kann man machen. Kann man machen.
Den Claudia, Asia. Droge der Wahl?
Wasser, Wasser, Wasser.
Wasser, Wasser, Wasser. Mhm. Auch ganz schön, aber...
Ja. Hatte ich letzte Woche wegen Kopfschmerzen.
Hatte ich letzte Woche.
Nee, ich meine, ja. Das war letzte Woche meine Droge der Wahl in der letzten Sendung.
Ach so, ich dachte. Während du sonst alles Mögliche trinkst, genau, hatte ich letzte Woche auch mal. Habe ich von gehört, von diesem Wasser.
So dieses Lemmy-Film ist das da. So.
Ja, Wasser. So 2005.
Ja. Gut. Nächstes Thema. Claudia, was machst du so? Was kriegst du so?
Jo, also ich habe ja jetzt, war jetzt ungefähr 4 Monate nicht dabei bei der Aufnahme und was ich, echt, und so worüber lange? Ich jetzt rede, ist alles ungefähr, was ich in dieser Zeit gesehen habe, also nicht toll viel. Das Aktuellste, was ich gesehen habe, war Ex Machina, habe ich jetzt nachgeholt. Allerdings kann ich da wirklich dem, woran ich mich erinnere, was der Bob in Folge 386 gesagt hat, nicht besonders viel hinzufügen. Und da der Film ja auch ausreichend rezipiert wurde, will ich jetzt auch nicht nochmal alles nacherzählen. Ich finde auch, dass es ein guter, atmosphärisch dichter Film mit sehr guten Darstellern und so ist. Ich finde, dass er ein bisschen flach ist eigentlich, also von der Geschichte her. Aber vielleicht ist das auch nicht unbedingt ein Kritikpunkt, weil es ist ein Genrefilm. Und ich finde jetzt eigentlich auch, ein Genrefilm muss nicht immer noch irgendeinen verquasten Hintergedanken haben, um irgendwie gut zu unterhalten. Und das tut er für mich auf jeden Fall. Also ich würde mich Bobs 8 Punkten anschließen.
Und warst du auch vom Ende enttäuscht?
Ja, also enttäuscht ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich finde schon, dass er am Schluss nicht so ganz, ja, also nicht so ganz die Erwartungen erfüllt. Das würde ich schon sagen.
Ja, das ging mir auch so.
Also auf jeden Fall,
damals gesagt.
Auf jeden Fall ist er im Verlauf spannender und irgendwie, also er fesselt einen mehr als dann am Schluss.
Und dann stiehlt er sich davon.
So ein bisschen ist es. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Aber trotzdem, okay. Macht Lust auf mehr von Alex Garland, würde ich sagen. Jo.
Ja.
Bin ich schon wieder dran?
Ja, so ist, die Liste sieht so aus.
Okay.
Ich glaube, du bist jetzt erstmal ziemlich lang dran.
Dann bespreche ich einen Film, den ich gerne besprechen möchte. Nämlich den. Also, ich finde, die Hörer sollten jetzt auch mal in sich gehen. Wenn ihr in einem Zeitraum von 5 Monaten, sagen wir, so 3 bis 5 Filme schaut, dann ist einer bestimmt dabei, nämlich Get Hard.
Das wird immer besser.
Get Hard mit Will Ferrell und Kevin Hart. Das ist offensichtlich.
Also, ja.
Ja, also über den muss man jetzt doch ein bisschen was erzählen. Ist einfach. Also, der ist aus dem Jahr 2015. Er heißt auf Deutsch der Knastcoach, was uns eigentlich schon alles sagt. Will Ferrell.
Das macht es eigentlich noch viel besser, oder?
Will Ferrell, der inzwischen auch, sagen wir, schon ein bisschen alt geworden ist. Was jetzt, sagen wir, an Schönheit oder so keinen großen Unterschied macht, aber naja, trotzdem. Der spielt einen irgendwie Börsenmakler, böse BWL-Verbrechertype. Und naja, beziehungsweise vielleicht ist er auch nur einfach zu dumm und kapiert nicht, dass in seinem Namen alle möglichen schrecklichen Dinge passieren. Auf jeden Fall erfährt er am Anfang des Filmes, dass während er bisher ein ganz tolles, reiches Leben geführt hat, er jetzt in den Knast muss, bald. Und weil er ganz fürchterliche Angst vor dem Knast hat, holt er sich die Hilfe des einzig schwarzen Mannes, den er jemals getroffen hat anscheinend, nämlich seinem Autohändler, gespielt von Kevin Hart, weil er überzeugt ist, dass jeder Schwarze mal im Knast war und genau weiß, wie es da abgeht. Und Kevin Hart spielt quasi mit, er wird dafür auch entlohnt, muss man sagen, und fährt jetzt quasi so ein Knast-Trainingsprogramm auf für Will Ferrell. Und ja, also als der Film angefangen hat, dachte ich, ich muss sterben, weil es wirklich so schrecklich aussah und so nicht lustig und so viel darauf rumgeritten wurde, dass im Knast alle vergewaltigt werden und so. Und ich dachte wirklich, das wird ganz, ganz schrecklich und muss zugeben, dass ich den Film dann zum Teil doch überraschend lustig fand. Also zum Teil finde ich diese Trainingseinheiten und so, denen sich Will Ferrell dann fand ich irgendwie, ich konnte nicht anders. Es war zwar, mein Kopf hat zwar geschrien, das darfst du gar nicht lustig finden, aber ich fand es dann irgendwie doch ein bisschen lustig, zugegebenermaßen. Ich würde jetzt den Film nicht ernsthaft irgendjemandem empfehlen, aber ich habe schon deutlich schlimmere 1,5 Stunden in der Gesellschaft eines Filmes verbracht. Insofern gebe ich 6 Punkte.
Wow.
Ja.
Okay. Eine Frage dazu, wie, also lieber Will Ferrell oder lieber Kevin Hart, wenn du jetzt noch einen Film gucken müsstest?
Naja gut, ich bin ja ein großer Fan von manchen Will Ferrell-Filmen. Also ich bin ja zum Beispiel ein Riesenfan der Eisprinzen. Insofern ursprünglich würde ich sagen, lieber Will Ferrell, wobei in den letzten Jahren kam da schon nicht mehr so arg viel, was ich noch gerne sehen wollte. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann Will Ferrell-Filme gerne sieht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass er ein Will Ferrell-Fan ist, aber er in dieser Situation, in der man entscheidet, was schauen wir jetzt, möchte einfach immer gerne sowas sehen. Und deswegen komme ich da häufiger in Genuss. Kevin Hart fand ich alles andere, glaube ich, was ich mit ihm gesehen habe, ziemlich schlimm. Und deswegen in die Verlegenheit zu sagen, ich möchte einen weiteren Kevin Hart-Film sehen, würde ich, glaube ich, eher nicht kommen. Also.
Ja, nee. Die Frage zielte jetzt dahin ab, dass ich auch das Gefühl habe, dass Kevin Hart irgendwie so eine Art neuer aufstrebender Star ist irgendwie, was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich finde ihn echt auch ziemlich unerträglich.
Nee, also die Star-Qualitäten sehe ich auf keinen Fall eigentlich.
Ja, weil ich habe das Gefühl, er versucht mit Gewalt die 2010er-Version oder also die 10er-Jahre-Version von der 80er-Eddie-Murphy-Figur zu werden.
Richtig, also ich finde auch, der hat eben in vielen seiner Figuren sowas Retro-Rassistisches, eben dieser viel plappernde Schwarze, den wir jetzt eigentlich Gott sei Dank seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr so gesehen haben. Aber das ist halt seine Masche und anscheinend funktioniert die auch jetzt noch.
Ja, offensichtlich war die Zeit reif für einen neuen Eddie Murphy und ist halt schlechter geworden als das Original.
Ja, ich bin jetzt auch kein sehr großer Eddie Murphy-Fan, deswegen. Ja. Aber in diesem Film finde ich ihn ganz okay.
Gut.
Jo.
Dann hast du vielleicht noch was kulturell Anspruchsvolleres geguckt.
Ja, dann habe ich gleich 2 Woody Allens gesehen, und zwar den 2014er Magic in the Moonlight und Whatever Works, bisschen älter, aus dem Jahr 2009. Magic in the Moonlight spielt Ende der 20er. Und die Hauptrollen werden gespielt von Colin Firth und Emma Stone. Und Colin Firth ist ein Magier, also so ein Bühnenmagier. Und er wird am Anfang des Filmes von einem befreundeten anderen Magier eingeladen, um ein Medium bloßzustellen, weil sie beide davon überzeugt sind, dass es eben gar keine höheren Mächte und so weiter gibt. Und diese junge Dame, gespielt von Emma Stone, gibt eben vor, ein Medium zu sein. Und Colin Firth soll ihr jetzt auf die Schliche kommen. Und er ist dann relativ schnell sehr verzückt von ihr. Und dann ist eben die Frage, ob er ihr auch verfällt und ob sie wirklich echt ist oder ob das alles nur Quatsch ist und so weiter. Hat halt wieder diese, ja, so ein bisschen diese Postkarten, alte Zeit-Optik, die Woody Allen ja auch schon in Midnight in Paris ein bisschen anders natürlich gemacht hat. Aber das Problem von dem Film meiner Meinung nach ist sowieso, mal davon abgesehen, dass die Geschichte nicht sehr viel hergibt, zumindest nicht so, wie sie gemacht ist, ist, dass man ständig das Gefühl hat, dass man die Versatzstücke bei Woody Allen woanders schon mal besser gesehen hat. Also es kommt einfach alles nicht so richtig zusammen. Und noch dazu finde ich, dass Emma Stone und Colin Firth kein überzeugendes Paar sind. Oder auch, ich meine, okay, jetzt dieses der Altersabstand, das ist natürlich so ein bisschen so ein Hobbyhorse von mir, dass ich mich darüber häufiger aufrege. Aber ich meine, in dem Fall sind es was, fast 30 Jahre oder sowas. Aber ich finde einfach auch nicht, dass die besonders, dass das besonders glaubhaft ist, die so miteinander. Ist so ein Woody Allen Wegwerffilm für mich. Fünf schade. Punkte, mehr nicht.
Bei der Besetzung und dem Regisseur ist, eigentlich schade, ja.
Ja, das stimmt. Wobei ich finde einfach, Woody Allen macht halt so viele Filme und da sind mit Sicherheit eine ganze Menge ziemlich gute, ich bin kein Fan, aber es sind eine ganze Menge ziemlich gute dabei oder auch sehr gute. Mehr gute mit Sicherheit als die meisten anderen Regisseure machen, aber ich finde, es sind schon auch immer wieder welche dabei, die jetzt nicht so richtig toll sind. Und das wäre jetzt für mich einer von denen.
Dann machst du nämlich einen pro Jahr, oder?
Ja. Glaube ich. Immer noch, ja. Also sowas im Dreh auf jeden Fall sind es viele.
Ja, nee, das ist ein echter Workaholic.
Krass.
Ja. Und der zweite Woody Allen-Film ist eben Whatever Works aus dem Jahr 2009. Spielt in New York, in der Gegenwart, also kein historisches Setting. Die Hauptrolle wird gespielt von Larry David. Und der spielt einen Physikprofessor, der so ganz zynisch und verbittert, menschenfeindlich und so weiter ist, nur mit so ein paar wenigen Freunden rumhängt und über die Welt lästert und so. Und dem läuft mehr oder weniger eine junge Frau, gespielt von Evan Rachel Wood, zu. Die zieht mehr oder weniger bei ihm, also er lässt sie auf der Straße auf, weil sie ihm wirklich keine andere Wahl lässt. Und sie zieht dann mehr oder weniger bei ihm ein und beschließt, im Prinzip ihn zu heiraten, obwohl nicht erkennbar ist, wo da die Ähnlichkeiten sind. Sie ist jung und schön und vielleicht nicht die allerintelligenteste, denken wir zumindest erstmal. So ein Südstaaten-Mädchen, so ein bisschen White Trash eben. Und oder kommt einem zumindest so vor. Und man sieht nicht so richtig, wo da die Berührungspunkte zwischen den beiden sind. Und der Film spielt dann eben so durch, kann das trotzdem funktionieren mit den beiden und was passiert auch mit den Figuren im Umfeld? Und mich hat es gut unterhalten. Ich finde, es hat so eine irgendwie sommerliche Leichtigkeit. Die Hauptfigur ist immer wieder für ein paar sehr bösartige, aber doch lustige Bemerkungen gut. Und der Film, ja, entspinnt sich eben so über, ja, über so ein paar Ecken, die jetzt vielleicht auch nicht alle komplett überraschend sind. Aber er hat was zwischen Komödie und doch irgendwie auch ein bisschen Lebensrealität und ein bisschen Woody Allen, wie man ihn vielleicht immer ganz gerne mal wieder sieht. Kein fantastischer Film, aber durchaus ein sehr gut unterhaltsamer Film, den ich gerne gesehen habe.
Jo. Das ist erstaunlich. Ich wusste gar nicht, dass Larry David auch so richtig schauspielt. Der, den kannte ich mehr so als Comedian eigentlich. Oder als...
Ja. Ja, aber ich meine, so. Genau, aber das ist im Prinzip auch die Figur, die er spielt. Also so ein bisschen. Das ist schon, wir haben auch hier so, so klassische Breaking the Third Wall Situationen, dass er eben der Kamera erklärt, warum gewisse Dinge überhaupt nicht funktionieren können und so weiter. Also er tritt schon auch so ein bisschen aus der Geschichte raus und sagt, okay, ich erzähle euch jetzt was, das ist mir passiert, glaubt oder glaubt es nicht und so weiter. Und das funktioniert, finde ich, alles ganz gut. Also ich meine, das sind natürlich alles keine erzählerischen Mittel, die wir noch nie gesehen haben oder die irgendwie wahnsinnig innovativ sind, aber es ist so in sich schlüssig und dient der Geschichte. Und ich finde ihn auch wirklich gut in dieser Rolle, wenn man das überhaupt so nennen will, als diese Figur. Also ich würde 7,5 Punkte geben.
Oh, cool. Okay. Den merke ich mir vor.
Ja.
Ja, den habe ich mir auch schon vorgemerkt.
So. Weiter, Claudia. Wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Du musst ja 5 Monate aufholen. Nee, was? 4 Monate?
Ich weiß nicht, sowas in dem Dreh.
Okay, Abteilung Serien. Los geht's.
Ja, also ich habe, da sind natürlich alle, die regelmäßige Serienschauer sind, sind da schon deutlich weiter. Ich habe jetzt zuletzt die erste Staffel von True Detective gesehen. Ich weiß nicht, hat das einer von euch gesehen?
Nee. Oder?
Mit Woody Harrison und Matthew McConaughey?
Nee, ich hoffe mal, dass das irgendwo mal angeboten wird, aber ich glaube, ich muss mir das dann doch mal kaufen und gucken.
Könnte ich die auch einfach leihen.
Oder so.
Ja, also eben so ein ganz düstere Südstaaten-Ermittlungsgeschichte. Woody Harrison und Matthew McConaughey sind Partner und ermitteln einen Mordfall oder vielleicht auch einen Serienmordfall. Relativ schnell ist allerdings klar, wir bewegen uns in der Serie in verschiedenen Zeitebenen und uns wird relativ schnell klar, dass da wohl dieser Mordfall ursprünglich liegt, einige Zeit in der Vergangenheit, und inzwischen sind auch so Zweifel aufgetaucht, ob Matthew McConaughey möglicherweise da mehr drüber weiß oder vielleicht sogar verstrickt war und so weiter, ob er eine vertrauenswürdige Person ist. Und wir springen eben so zwischen den Ebenen hin und her. Es ist sehr, sehr dunkel. Und beim Schauen, also ich zumindest habe da nichts empfunden, was man irgendwie als Freude oder sowas oder im positiven Sinne Unterhaltung bezeichnen könnte. Aber es ist unglaublich gut geschrieben und dicht und spannend und sowas. Also es ist sehr, sehr gut.
Schlimmer als die erste Staffel Breaking Bad?
Ja, also viel düsterer, finde ich. Also ich fand zwar auch bei Breaking Bad, ich weiß, ich habe darüber geredet, dass ich es eben furchtbar unerfreulich finde, aber Breaking Bad ist ja gar nicht so düster gemeint, wie ich das empfunden habe, sondern Breaking Bad ist ja zum Teil auch so lustig gemeint, fast ein bisschen. Ja,
aber
ja?
Ich finde auch, oder erst ab Staffel 3 oder so fängt das. Also für mich war das auch so, gegen Ende konnte ich da lachen und Unterhaltung empfinden. Die ersten 2,5 Staffeln so hatte ich auch nur, oh, ist das traurig, oh, ist das furchtbar.
Also gut, vielleicht ist bei mir bei Breaking Bad auch so ein bisschen das Problem, dass ich mit dieser Hauptfigur Walter White ja nie so sympathisiert habe oder ihn immer unangenehm fand und deswegen mich das in der Hinsicht nicht so eingefangen hat. Bei True Detective ist es so, dass gerade die Figur, die von Matthew McConaughey gespielt wird, finde ich so charismatisch, da war ich sofort mittendrin und das hat mich sofort besorgt, berührt, entsetzt, was auch immer. Und also die Serie hat mich sofort gefangen genommen auf eine Weise, dass ich auch eben, gut, es geht dann auch um eben sehr unschöne Mordfälle, das hat mich zum Teil in meine Träume verfolgt und so. Also ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich irgendwas von der Serie genossen habe. Ich habe sie eigentlich nicht gerne gesehen, aber sie ist wirklich sehr, sehr gut. Also es ist so eine etwas gespaltene Empfehlung, die ich da abgeben würde. Ich fand sie toll, aber ich habe sie eigentlich nicht gerne gesehen. Ja.
Hm, das ist schade. Als du die beiden Hauptdarsteller genannt hast, dachte ich mir, oh, okay, und dann Mordfallermittlungen und so, könnte ich vielleicht mal gucken, könnte ich vielleicht sogar irgendwie mit meiner Freundin anfangen, gemeinsam zu schauen. Aber jetzt, wenn du so erzählst, dass es schon wieder so eine Serie ist, wo man sich eigentlich zwingen und aufraffen muss, die nächste Folge zu gucken.
Nee, das ist eigentlich nicht, sondern es ist so, man bleibt schon, man will weitersehen, weil es sehr spannend ist und sowas. Aber wenn man so wie ich eben nicht besonders hart im Nehmen ist, was solche schlimmen, negativen, bedrückenden und so weiter Dinge, dann ist es eine harte Serie auf jeden Fall. Okay. Also Entertainment in dem Sinne würde ich das jetzt nicht nennen, aber sehr beeindruckend und wirklich gut geschrieben und so. Sehr dicht. Ja.
Okay. Also,
tolle Serie. Ich habe Verschiedenes über Staffel 2 gehört. Da würde mich interessieren, was die Hörer zu sagen haben. Bin ich noch unentschlossen, ob ich die sehen will, weil ich einige Male gehört habe, dass die Staffel 2 sehr abfällt zur ersten. Vielleicht sollte man die erste dann einfach für sich stehen lassen, aber jo. Die andere erste Staffel, die ich gesehen habe, ist die von Fargo, also der Serie quasi zu dem Coen-Film aus dem Jahr, keine Ahnung, vor ewigen Zeiten, vor 20 Jahren oder so war das.
Ja, ewig. Ja.
Die wiederum ist auf jeden Fall lustig und hat mich sehr gut unterhalten. Zwar geht es auch hier um Mordfälle, aber eben auf eine Weise, die einen doch immer wieder schmunzeln lässt oder etwas entsetzt lachen lässt.
So ging es mir auch so.
Ja.
Buh, was ist das denn?
Ja, und also, ich meine, eine wichtige Rolle wird ja von Billy Bob Thornton gespielt, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber den ich hier einfach super finde. Und es gibt auch noch ein paar andere Figuren, die ich richtig gut finde. Also die Serie hat mich wirklich soweit sehr gut unterhalten und da würde ich auch weiterschauen.
Ja, und ist ja auch ziemlich noch weitergehend fantastisch besetzt, oder? Martin Freeman und so.
Genau, ja. Ja.
Cool. Also, ja, Stefan, gute Serie. Die hattest du doch auch gesehen, oder? Fargo, die hab ich immer noch auf meiner Liste, die habe ich noch nicht geschaut.
Ja, zumindest teilweise. Ich glaube, ich habe sie nicht fertig geguckt, aus irgendeinem Grund. Irgendwann, bei Serien geht mir das manchmal so, wenn ich denke so, ja, oh nee. Dann höre ich mittendrin auf.
Bin ich schön so, der Gedanke ist einfach sehr plastisch zu greifen. Oh nee, oh. Kann man sich so vorstellen.
Ja, dann komme ich mal eine Woche nicht dazu und dann habe ich vergessen, dass ich die mal geschaut habe und dann.
Ja. Wir haben, was ich noch vergessen habe, ist, wir haben seit Anfang des Jahres relativ viel House of Cards gesehen, aber da ging es mir dann irgendwann so, ich weiß nicht, in Staffel 3 oder sowas, da ich dann irgendwann so ein bisschen die Nase voll hatte. Ich glaube, da brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Das fand ich zwar eigentlich immer gut und spannend, aber irgendwann war es dann so, jo. Ja, vielleicht mal 3 Monate kein House of Cards und dann schauen wir weiter.
Okay.
Hm, ja.
Gut. Damit haben wir uns durchgefräst durch deine 4 Monate.
Genau.
Ja, ist ja doch ein bisschen, also ist jetzt für 4 Monate nicht viel, aber ein bisschen was ist ja schon zusammengekommen.
Ja, aber nicht ein einziger Kinobesuch. Mein letzter Kinobesuch ist nach wie vor James Bond und ich möchte hier nur in Antwort auf die Kommentare der Hörer von vor 1000 Jahren sagen, dass ich da immer noch hinter meiner Bewertung stehe. Ich habe ihn auch inzwischen nochmal auf DVD gesehen und fand ihn immer noch, ich weiß nicht, was ich damals gegeben habe, aber für 8 Punkte unterhaltsam oder so fand ich ihn immer noch.
Ja, ich habe ihn jetzt erst ganz kürzlich zum ersten Mal gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt Punkte gegeben habe, aber ich fand ihn eigentlich auch ganz okay. Also ich fand ihn gut. Ich mochte den. Ist jetzt sicherlich nicht der beste Bond und ich fand den Bösewicht so ein bisschen blass, aber die Story, die sie dem Bösewicht da so dran geschriebselt haben, ein bisschen, naja, zu viel gewollt. Aber insgesamt doch einen runden Film, den ich gerne geguckt habe.
Ja.
Gut, dann lass uns doch einfach mal direkt spontan in den Gossip-Teil springen. Herr Giesbert, warum bist du so müde und schlaftütig heute? Nein, das ist einfach miese Unterstellung, haben die Hörer jetzt gar nicht gemerkt bis dahin, aber.
Warum bist du so schlecht heute? Das wolltest du doch fragen.
Ich habe gestern schon auf der Veranstaltung, über die wir gleich sprechen, sehr gemein an einer Stelle für einen billigen Gag. Ich möchte mich nochmal bei Matthias entschuldigen, das war nicht so gemein.
Stuttgart hat mich kaputt gemacht, möchte ich sagen.
Ja, du warst gar nicht gut drauf gestern, so zu Bettzeiten, also 3 Uhr nachts oder so.
Oh nee, da war ich ganz schön zerstört. Es lag nicht am Fußball.
Stimmt. Wir waren in Stuttgart. Stuttgart ist abgestiegen. Es hat nichts damit zu tun.
Es hat auch nichts mit uns zu tun. Wir waren da unten.
Ich wollte gerade fragen, was für ein Fußball? Ich habe wieder nichts mitbekommen.
Bundesliga okay. Und so. Heute war der letzte Spieltag. Gestern war der letzte Spieltag. Und ja. Stuttgart ist abgestiegen. Frankfurt steigt vielleicht noch ab. Das könnte noch passieren.
Die sind in der Relegation.
Ja. Also alles traurig, aber wir hatten damit nichts zu tun, denn wir waren Cocktails trinken. Das war auch genau. Eurovision Song Contest, wenn wir ihn Christoph heute in der Sendung gehabt hätten, hätten wir da sicherlich noch drüber reden können, aber auch das haben wir nicht geguckt.
Ich habe Eurovision trinken. Song Contest gesehen tatsächlich, aber ich...
Echt? Möchtest du darüber sprechen?
Nö.
Ich meine, wir sind nicht mal auf die Idee gekommen, dich das zu fragen, ob du das geguckt hast.
Ja, also ich halte mich ja im Moment bei meinen Eltern auf, was daran liegt, dass mein Mann erstens Eurovision Song Contest schauen wollte und zweitens fand, dass man das nicht zu zweit anschauen kann. Und während der Freund, mit dem wir das eigentlich anschauen wollen, zu drei ist auch schon arm, ich weiß schon, echt arme Eurovision Song Contest Party, aber den haben wir irgendwie nicht erreicht. Und dann hat mein Mann vorgeschlagen, dass wir zu meinen Eltern fahren, um mit ihnen Eurovision Song Contest zu schauen. Ist toll, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Eltern die Eurovision Song Contest
schauen wollen. Meine Eltern schauen eigentlich auch schon immer Eurovision Song Contest. Zwar immer so mit so ein bisschen so einer Protesthaltung, also nicht so, dass du jetzt das Gefühl hast, so wow, wir sind Fans, sondern jedes Jahr eigentlich so, dass sie sagen, eigentlich schrecklich, oder? Aber das hat halt auch, solche Traditionen gibt's halt auch. Es gibt so Traditionen, dass man sich Dinge anschaut, die eigentlich immer schlimm sind. Aber tja, im 20. Jahr bleibst du dann halt auch dabei, gell? Jo.
Ja. Ich habe heute nur diesen,
das können wir nicht passieren,
diesen Schnelldurchlauf-Countdown, den sie dann am Schluss vor dem Voting oder so kommt auch nochmal so ein Schnelldurchlauf. Den habe ich mir heute auf der ESC-Seite angeguckt, einfach um von jedem Land einmal kurz so einen Eindruck zu bekommen. Und da war viel Hände über den Kopf zusammenschlagen drin und mehr weiß ich aber auch nicht.
Es war eigentlich, finde ich, gar nicht so viel Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil viel weniger Folklore als in früheren Jahren war. Es war eigentlich, vieles war so ein Einheitsbrei eben. Das, wovon man dachte, dass es ausreichend international radiotauglich klingt, damit man da vielleicht irgendwie ein bisschen was reißen kann. Und ansonsten natürlich die übliche Geschmacklosigkeit, die beim Eurovision Song Contest üblich ist. Aber ich fand es jetzt nicht so in früheren, es gibt Lieder aus früheren Jahren, wo bestimmte Versatzstücke für mich, also auch zum Beispiel bei Marc und mir, Running Gags sind. Also es ist wirklich so, wo wir immer wieder gerne dran denken, noch heute drüber lachen, 10 Jahre später. Aber ich weiß nicht, ob sowas gestern dabei war. Insofern
war es. Ich fand halt so ein paar wenige, wo man sagen konnte, das ist anders, das hätte was werden können. Also
ja, ja, genau.
Zum Beispiel tatsächlich Holland nicht schlecht, ich fand Schweden nicht schlecht.
Ich fand Schweden gut, ja.
Ich fand auch den deutschen Beitrag gar nicht so schlimm, auch wenn er derbe bei Adele und bei Lord geklaut war. Ja, immerhin auch nicht ganz so stumpf wie die ganzen Ostblock-Dinger.
Nö.
Der Rest war ja alles nur Eurodance-Müll.
Ja, ja.
Also das meiste.
Ja, so. Ich finde auch, dass im Schnelldurchlauf eigentlich die Songs so ineinander flossen, dass man fast das Gefühl hat, dass es ein langer Lärm-Zusammenschnitt, ja, ohne Gliederung. Na gut, aber ich finde, das reicht schon. Mehr müssen wir darüber jetzt auch nicht sagen.
Das stimmt. Stefan, jetzt sag doch mal was darüber, was wir gestern gemacht haben.
Ich war kurz, wir waren in Stuttgart, da war das alljährliche Genussfestival des Cocktail and Dreams Forums und wir haben uns spontan dazu entschieden, für einen Tag dorthin zu fahren. Irgendwie hat es zeitlich nicht ausgegangen, das hat es sich zeitlich nicht, ach egal, dass wir da das ganze Wochenende mit den anderen verbringen, aber immerhin waren wir einen Abend und gestern war eben das eigentliche Treffen mit Mix-Wettbewerb und gemeinsamen Mixen und es war einfach, ja, und Grillen und so. Und es war richtig schön, mit den ganzen Cocktailfreunden zusammenzusitzen, zu trinken, neue Drinks auszuprobieren, alte Drinks einfach zu machen und zu mixen, ein bisschen über Cocktails zu philosophieren, aber auch über alles mögliche andere zu reden. Und ich finde die Gruppe dort einfach so angenehm, dass man, ja, man redet eigentlich mit jedem irgendwie mal über den Abend oder über dieses Treffen.
Ja.
Das habe ich ja letztes Jahr auch schon erzählt, dass ich das so super fand.
Das stimmt, da schließe ich mich dir an. Ist einfach eine coole Truppe, die weiß, wie man feiert, nicht nur, wie man eine Menge Alkohol vermischt und dann auch trinkt, sondern auch so, die Partys, die sind einfach immer lustig. Es degeneriert natürlich gegen Ende ganz übel, aber da wollen wir jetzt auch nicht in die Details gehen.
Man muss aber sagen, im Gegensatz zu den letzten Jahren, oder wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre dabei, ist es schon von linksgerührtem Manhattan und sehr vorsichtig hingegangen zu, ja, da geht auch ein bisschen Chartreuse dran.
ja, vielleicht könnte man das so analysieren.
Es war wirklich ganz schön zerstörerisch zwischendurch. Also auf Leber und Hirn und so bezogen.
Ja, aber also ich bin heute Morgen ohne Kopfschmerztablette aus dem Bett gekommen. Also so schlimm kann es nicht, zumindest für uns, nicht gewesen sein.
Ich hatte ja schon Kater, bevor ich ins Bett gegangen bin. Das war echt
schlimm. Das war mehr Migräne als Kater, oder?
Ja, aber
du sahst auch nicht mehr so
alkoholinduziert.
Du sahst nicht so wirklich frisch aus, als ich dich da die Treppe hab hochschleichen sehen.
Ja, ja, gut. Komplett übermüdet und dann alkoholinisiert.
Alkoholinisierte?
Scheiße. Was?
Detox-Bier wirkt.
Wirkt gut.
Wirkt.
Ja, nee, also war schon lustig. Vor allen Dingen auch der Mix-Wettbewerb so mit völlig unterschiedlichen Teilnehmern und dann mit einer gewissen Verstimmung zwischen dem, wie das Publikum die Platzierung gesehen hat, und die Jury sah das ein bisschen anders, und dann das war alles irgendwie lustig. Da war viel Stimmung drin in der ganzen Sache, und ja, einfach ein cooler Abend. Vor allen Dingen auch wieder ganz viele neue Gesichter, die ich noch nicht kannte. Aber natürlich auch die ganzen...
Ja, das war auch sehr schön.
Also nicht alle Gesichter, die ich erwartet hätte. Da fehlten durchaus ein paar Kandidaten. Aber so viele Leute, wo du sagst, ey, cool, lange nicht gesehen und so. Und es ist einfach schön, diese Cocktail-Community in Deutschland, und für den Fall, dass wir unter unseren Hörern noch tatsächlich Unkonvertierte haben sollten, die sich dafür das Thema interessieren, aber da immer noch nicht aufgeschlagen sind, verlinken wir vielleicht einfach nochmal das Cocktail & Dreams Forum. Immer noch eine Webseite mit einer alten Forensoftware, die ein bisschen aussieht, als ob sie aus den 80ern noch zurücktelefoniert zu uns. Aber nichtsdestotrotz die vermutlich beste und regeste Community rund um das gepflegte Trinken in Deutschland. Und ja, die treffen sich da jedes Jahr, und es macht immer Freude, damit zu spielen. Ja, das war unser Wochenende. Gab weniger Champagner als sonst.
Das stimmt, ja.
Oder? Also ich meine, in Hamburg habt ihr da Champagner auf der Brücke getrunken, in Berlin hatten wir 44 Flaschen Champagner im Kühlschrank. Diesmal war es halbwegs verhalten. Also ich habe irgendwie den Hals...
Ich habe keinen Tropfen getrunken.
Den Hals einer Champagnerflasche habe ich fliegen sehen, mit einem Messer geköpft während des Wettbewerbs. Aber ansonsten, also vielleicht am Vorabend, ich weiß es nicht, da waren wir ja nicht da. Ich habe sie da alles schon leer getrunken, das könnte sein.
Ja, aber auch die Champagner-Jünger waren ja eigentlich nicht anwesend.
Vielleicht hängt es damit zusammen, ja. Ja. Na gut, wir sind zurück beim Bier, und bis zum BCB müssen wir jetzt wieder selber mixen.
Ja. Nee, aber sehr rundes Wochenende.
Ja, kann man sagen. Gut, hast du noch Themen, Stefan, auf deiner Liste?
Ich hab nichts.
Ich glaube auch, mein Baby fängt gerade an zu schreien. Insofern, also mein Kleinkind.
Ah. Spricht sie jetzt eigentlich schon was?
Ja, nein. Wow, wow. Mama, Papa, Lydia, fast. Sie sagt Lydia. Das war's, glaube ich.
Nah genug dran.
Ja, sowas in der Art.
Naja. Okay, naja, gut. Dann, das ist vielleicht der Übergang zwischen Baby und Kleinkind.
Ja.
Lassen wir gelten.
Okay.
Nee, gut, dann kümmer du dich um dein Kleinkind, Baby, und der Stefan und ich rollen dann jetzt mal ins Bett, weil war spät gestern.
Okay. Dann.
Jo. Gut, gut.
Liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr die Kommentare loswerden könnt und wo ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr schaltet dann alle nächste Woche wieder ein, und bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss.
Okay.
Tschüss.